Ja, wie ist es euch heute Morgen gegangen, als ihr in den Raum gekommen seid? Wie ist es dir ganz persönlich gegangen, als du deinen Sitzplatz ausgewählt hast und auswählen konntest zwischen Sitzen von Tätern und Opfern? Am liebsten, ich habe extra das Mikrofon mitgebracht, um euch zu interviewen, aber leider fehlt uns jetzt die Zeit. Also du kommst heute drum herum, dich hier öffentlich outen zu müssen, was in dir abgegangen ist, als du deinen Sitzplatz gewählt hast. Vielleicht auch gar nichts, weil du gar nicht auf den Sitz geschaut hast. Dann möchte ich dir kurz helfen, ins Thema einzusteigen. Alle, die ihre Karte schon umgedreht haben, haben festgestellt, jedes Opfer ist auch ein Täter. Und jeder Täter ist auch ein Opfer. Dieses Thema hat zwei Seiten. Vergebung ist eine Herausforderung für Täter, weil sie sie dringend brauchen. Und Vergebung ist eine Herausforderung für Opfer, weil sie nur wirklich wieder frei werden, wenn sie vergeben können. Und wir haben uns so aufgeteilt, dass ich heute über diesen Täteraspekt rede und Gust wird nächsten Sonntag über den Aspekt des Opferseins reden. Ganz bewusst lassen wir diese beiden Gottesdienste spannungsvoll auch nebeneinander stehen. Weil es ist eine Herausforderung, jedes Mal etwas anders gelagert. Manchmal hatte ich in den letzten Jahren den Eindruck, dass die Welt zunehmend aus Opfern besteht. Viele Menschen neigen dazu, sich vor allem als die Geschädigten zu betrachten. Es hat nur einen einzigen Tweet gebraucht, Me Too, und es hat eine ganze Welle über den Globus ausgelöst von Menschen, die sich als Opfer geoutet haben. Ich möchte mich ja darüber nicht lustig machen, aber ich glaube, wenn ein Mann geschrieben hätte, ich auch, es wäre nicht das passiert. Es wäre bei diesem Tweet geblieben, wenn er gesagt hätte, ich bin auch ein Täter. Da hätten nicht alle begeistert getwittert und gesagt, ja, ich auch, die ganze Welt soll es wissen, ich auch. Nein, das ist nicht das, was wir gerne tun. Und anscheinend, so sagen es zumindest Psychologen, ist es in der westlichen Welt tatsächlich eine Tendenz einer Fehleinschätzung. Ich möchte euch vorlesen von dem Psychologen, Neurologen, Psychiater und Psychotherapeut Raphael Bonelli aus Wien. Er sagt, es ist wahrlich erstaunlich, wie viele Menschen sich falsch einschätzen, wie häufig Fremd- und Eigenwahrnehmung total auseinanderklaffen. Ich rede jetzt in erster Linie von Menschen, die sich selbst idealisieren, die sich stets überschätzen und lange nicht so gut sind, wie sie von sich selbst annehmen. Er und seine Kollegen würden immer wieder auf regelrechte Meister des Selbstbetrugs treffen, bei denen das idealisierte Ich meilenweit von der Realität entfernt sei. Ich glaube, diese zunehmende Blindheit für die eigene Schuld hat auch dazu geführt, dass das Thema Vergebung heute vor allem für die Opferseite betrachtet wird. Ihr müsst einmal googeln, wie viele Bücher, übrigens ganz viele nicht-christliche Bücher, auch wie viele Selbsthilfebücher es zum Thema Vergebung gibt, aber in aller Regel geschrieben für Opfer. Ich starte diese Predigtreihe ganz bewusst mit diesem Kontrapunkt und ich stelle an den Anfang eine Behauptung. Mal schauen, was Gus dann nächste Woche damit macht. Bevor wir fähig werden, anderen zu vergeben, müssen wir fähig werden, uns selbst als Täter zu erkennen. Unsere eigene Schuld einzugestehen und lernen für uns selbst, um Vergebung zu bitten und Vergebung zu empfangen. Selbstgerechtigkeit ist ja kein modernes Phänomen. Wir können 2000 Jahre zurückgehen in den Kontext, in den das Neue Testament hinein geschehen und geschrieben wurde. Und dann landen wir hier, wie heute Morgen zum Beispiel in der Bergpredigt. David hat den Text schon vorgelesen aus Matthäus 5, Verse 21 bis 26. Jesus setzt sich hier mit Menschen auseinander, die ungefähr so ein Selbststatement gehabt haben für sich selbst. Sie haben zu Jesus gesagt, was? Ich? Vergebung? Ich bin doch kein Mörder. Und jetzt nimmt Jesus ein bisschen das alttestamentliche Gesetz nach seinem Sinn und Geist auseinander und legt da, was Gott wirklich meint. Und plötzlich werden diese blank polierten Pharisäer doch zu Menschen, die Vergebung nötig haben. Du sollst nichts töten, wurde euren Vorfahren gesagt. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, im Griechischen heißt das eigentlich du Hohlkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Es ist interessant, Jesus nennt hier in diesem Text, das ist übrigens einfach ein Beispiel aus ja vielen Sequenzen der Bergpredigt, wo Jesus dieses eine Ziel verfolgt, selbstgerechte Menschen ihrer Sündhaftigkeit zu überführen. Hier ist es das Töten, der nächste Abschnitt ist das Ehebrechen, wo Jesus sagt, bereits der, der eine Frau begehrlich ansieht, in seinem Herzen begehrend, hat mit ihr die Ehe gebrochen. Und so geht es weiter. Jesus versucht klarzumachen, hier ist keiner, der eine weiße Weste hat. Und hier wendet Jesus dieses Gebot des Tötens an und sagt, es gibt eine Form des Tötens, ohne dass du jemals körperliche Gewalt angewendet hast. Das beginnt bereits in deinen Gedanken, in meinen Gedanken. Ich habe so darüber nachgedacht und habe festgestellt, es gibt so drei Beziehungsfelder, wo mir das ganz besonders stark auffällt in meinem eigenen Leben und auch aus 25 Jahren Pastor sein und Seelsorger sein. Das ist das eine, das Töten der anderen in unserem Herzen, durch das Töten der anderen durch Schimpfworte, durch Zornausbrüche, das Töten der anderen durch Verfluchung, Verwünschung, Aburteilung. Und was Jesus ja hier sagt, das sind keine reinen Wortspiele, sondern das ist knallharte Realität. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie viele menschliche Lebensläufe wurden nachhaltig zerstört, einzig und allein durch Worte? Nur durch Worte. Es sind da drei Beziehungsfelder, die mir eben im Lauf meines Dienstes und meines Lebens besonders aufgefallen sind. Da ist die Beziehung Eltern, Kinder und Kinder, Eltern. Wie viel ist in diesen Beziehungen durch Worte zerstört worden? Es gibt wirklich Menschen, deren Leben oder die sind im Leben nie wirklich auf die Beine gekommen, weil sie von Kindesbeinen an mit Worten erstochen wurden. Es steht in der Sprüche, dass Worte wie Messerstiche sein können. Und dann gibt es aber auch Kinder, die dann irgendwann in ihrem Teenageralter kapiert haben, wie der Hase läuft und zurückschlagen. Ihre Eltern verfluchen, ihren Eltern alle Schande sagen. Und wenn ich denke an die vielen Gespräche mit Ehepaaren, dann muss ich sagen, ich glaube, ganz viele Ehen werden zerstört durch Worte. durch Worte, weil Menschen sich gegenseitig per Wort ermorden. Und dann gibt es noch die Beziehung Lehrer, Lehrmeister, Schüler, Lehrling. Wenn ich so schaue in das Leben der Opfer, die oft in die Seelsorge kommen und versuchen, ihr Leben aufzuarbeiten, dann sind es meistens diese drei Lebensbereiche, wo am meisten zerstört wurde in ihrem Leben und oft durch Worte. Und da gibt es noch etwas für alle, die meinen, ja, zum Glück bin ich so schweigsam. Wisst ihr, man unterscheidet in der Psychologie zwischen aktiver Aggression und passiver Aggression. Und wisst ihr was? Man kann auch durch Schweigen Menschen töten. Es gibt eine Art des Schweigens, die nicht zum Frieden führt, sondern eine Art des Schweigens, die dem anderen die Lebensgrundlage entzieht, die ihn einfach im Vakuum stehen lässt, die ihn bestraft mit dem Schweigen. Ich habe von Menschen gehört, die mir in der Seelsorge erzählt haben, dass sie zu Hause regelmäßig von Kindesbeinen an mit Schweigen bestraft werden. Und wisst ihr was, diese Kinder hätten sich lieber mal einen Zornausbruch ihres Vaters oder ihres Mutters gewünscht, als mit dem Schweigen erdrückt zu werden. Also es gibt da ganz viele Spielvarianten. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, nur anhand dieses einen Beispiels, das Jesus hier bringt, er geht weiter, ich habe es schon gesagt, wir werden viel schneller zum Täter, als uns lieb ist. Und zusammenfassend können wir eigentlich sagen, es stimmt, was auf diesem Zettel steht. Jedes Opfer ist auch ein Täter. Es gibt so einen Slogan, der heißt, verletzte Menschen verletzen. Und jeder Täter kann auch ganz schnell zum Opfer werden. Ich meine, die Opfermentalität, die wir in der westlichen Gesellschaft entwickelt haben, hat sehr viel damit zu tun, dass die westliche Gesellschaft den Kern des Evangeliums aus den Augen verloren hat. Denn dafür, wofür wir keine Lösung haben, das darf nicht sein. Das muss verdrängt werden, das muss weginterpretiert werden. Und die moderne westliche Gesellschaft hat für die Schuldfrage keine Lösung mehr. Wenn das, was Jesus am Kreuz getan hat, nur ein Märchen ist, das sich irgendwelche 12 Männer vor 2000 Jahren ausgedacht haben, dann gibt es wirklich keine Lösung für die zentralste Frage der Menschheit, die Frage der Schuld. Wenn wir aber glauben, was das Neue Testament sagt, dann tut sich genau an dem Punkt das hellste Licht und der schönste Ort auf für all die Menschen, die realisieren, ich bin auch ein Täter. Das Zweite, was ich nämlich sagen möchte, ist, wir alle brauchen für uns ganz konkret Vergebung. Von Gott und von Menschen. Und heute Morgen reden wir darüber, wie wir als Täter Vergebung und Versöhnung finden. Da gibt es eine andere Seite, nämlich wie wir als Opfer unseren Tätern von Herzen vergeben können. Ich habe schon gesagt, darüber wird Gust nächsten Sonntag predigen. Heute geht es um diesen ersten Teil und ich möchte weiterlesen in diesem Text, den wir schon mal gehört haben, einfach, dass es etwas tiefer geht. Wenn du also eine Opfergabe zum Altar bringst, gemeint ist der jüdische Gottesdienst. Mal übersetzt in unsere Zeit, wenn du am Sonntag in den Gottesdienst gehst, um mit anderen gemeinsam Gott anzubeten, so ungefähr, ja? Und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Mitmenschen und versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott dein Opfer dar. Irgendwann im Lauf der Predigtvorbereitung ist mir die Idee gekommen, ich weiß nicht, ob ihr die gut findet, aber es bleibt nichts mehr anderes übrig, ich ziehe es jetzt durch. Ich habe versucht, diesen Text in einem Flussdiagramm darzustellen. Und ich habe gedacht, das ist einfach mal schön für alle Informatiker heute Morgen, für alle Organisationsentwickler und so weiter. Es geht heute Morgen mal in Kästchen und Linien, in Prozessen. Und ich möchte euch den ersten Teil von diese zwei Verse darstellen. Es ist leider ein bisschen klein, aber dieses Blatt, das findet ihr nachher im Ausgang, das dürft ihr sogar in Farbe mitnehmen und auch noch gratis. Also hier steht mal, der Startpunkt ist folgender. Und wenn du deine Gabe vor den Altar bringst und dir offenbar oder bewusst wird, dass du an deinem Bruder schuldig geworden bist. Das ist die Ausgangssituation. Das ist ja das, was genau heute Morgen passieren kann. Dass du jetzt da sitzt und plötzlich realisierst, boah, ich bin als Mutter an meinen Kindern schuldig geworden. Ich bin als Ehemann an meiner Frau schuldig geworden oder umgekehrt. Ich habe mit Worten Menschen verletzt oder vielleicht sind es ganz andere Dinge, wo Gott heute Morgen zu dir spricht. Das ist die Ausgangssituation. Und jetzt nimmt Jesus uns mit hinein in einen Prozess, wie aus diesem Schuldbewusstsein am Ende echter, freudiger Gottesdienst wird, indem wir die Vergebung und Versöhnung erleben. Es gibt jetzt einen ganz entscheidenden Schritt. Das ist der erste Schritt. Du sitzt jetzt hier heute Morgen, Jesus war total real bei seinen Leuten, zu denen er gesprochen hat. Und in dem Moment, wo Gott in dein Herz hineinspricht, triffst du eine Entscheidung, ob du das willst oder nicht. Es bleibt dir nichts mehr anderes übrig. Wenn du das Reden Gottes ignorierst, hast du auch eine Entscheidung getroffen. Es ist ein Nein zum Reden Gottes. Du kannst zwei Dinge tun. Du kannst sagen, ja, Gott. Es ist so. Ich möchte mich meiner Schuld stellen. Ich bin zum Täter geworden. Und ich möchte deinen Weg gehen. Was sagt jetzt Gott durch Jesus Christus zu uns? Er sagt, dann gib jetzt dieser Frage, in der Gott zu dir gesprochen hat, erste Priorität. Man kann eigentlich sagen, Jesus sagt, lass alles stehen und liegen, was mit Anbetung Gottes zu tun hat. Denn es hieß vorhin im Psalm, den die Anita uns vorgelesen hat, wer darf kommen zum heiligen Berg und zum Haus des Herrn? Der ein reines Herz hat und keine schuldbefleckten Hände. Lass alles stehen und liegen. Zuerst, sagt Jesus hier. Zuerst, das heißt, es hat höchste Priorität. Und dann weiter im Verlauf des Textes heißt es, geh schnell. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und dort musste ich eine Definition lernen, was heißt unverzüglich. Im Gesetz kommt dieses Wort immer wieder vor, dass etwas unverzüglich zu geschehen hat. Und wisst ihr, die Definition heißt ohne schuldhaftes Verzögern. Ohne schuldhaftes Verzögern. Das heißt, sobald du die Möglichkeit hast zu handeln, handle. Wenn du gerade im Auto unterwegs bist mit 180 auf der Autobahn, okay, dann bremst erst ab, such dir die nächste Ausfahrt, fahr nicht gerade über die Wiese. Weißt du, was es ist gemeint? Ohne schuldhaftes Verzögern. Geh hin und lasse dich versöhnen mit deinem Bruder. Ich mache diese erste Linie jetzt fertig und dann machen wir einen kleinen Exkurs. Wie geht das mit diesem Versöhnen? Aber was Jesus hier sagt, Wenn dir bewusst wird, dass du zum Täter geworden bist, dann geh sofort zu deinem Mitmenschen und alles, was hier vor den Mitmenschen geschieht, ist ja auch Sünde vor Gott. Das heißt, wir gehen auch zu Gott damit. Aber wir gehen nicht nur zu Gott mit dem, wo wir uns an Menschen versündigt haben. Das ist entscheidend. Und dann heißt es, wenn wir die Bibel genau studieren, Gott wird für dich in diesem Moment, wo du hingehst und Versöhnung suchst, wo du deine Schuld bekennst, zum Retter und Erlöser. Du wirst ab diesem Moment Vergebung empfangen und aus Vergebung leben und kannst dann mit reinem Herzen, mit Freude, mit Dankbarkeit über die Gnade Gottes vor ihn kommen und ihn anbeten. Und warum ist das möglich? Es ist möglich, weil das, was an diesem Kreuz geschehen ist, eben kein Märchen ist. An diesem Kreuz ist etwas geschehen, was bei Gott 100% real ist. Jesus Christus hat deine und meine Schuld auf sich genommen und an dieses Kreuz getragen und für alle Zeit erledigt. Also wenn die Gemeindeleitung in der Stamie ist sehr modern. Wir hatten am Wochenende noch etwas Geld auszutauschen. Wir waren in der Retrette und dann mussten wir noch Geld hin und her schieben. Und dann die Modernen unter uns, die haben gefragt, hast du Twint? Okay, weil Twint funktioniert so, du nimmst dein Handy vor, machst die App auf, tippst die Nummer des anderen ein und sagst, ich möchte ihm 10 Franken schicken und es macht auf dem anderen Handy ein Bing und er hat dieses Geld auf seinem Konto. Was passiert hier? Hier findet eine Transaktion statt, oder? Und die ist real. Wir haben kein sichtbares Geld hin und her geschoben, aber sie ist real, sofern bei der Bank das System nicht kaputt geht. Aber versteht ihr, es hat eine Transaktion stattgefunden. Und genau das passiert auch am Kreuz. Was hier passiert, ist absolut real. Gott macht eine Transaktion mit unseren Sünden und lädt sie auf Jesus Christus. Und er trägt sie und trägt die ganze Strafe dafür. Deshalb ist es möglich, dass wir zu ihm kommen, unsere Schuld bekennen und sie genauso loswerden, wie wir unser Geld per Twint loswerden. Verstanden? Okay, dann gehen wir auf den zweiten Schritt. Jetzt gehen wir ins Detail. Wie funktioniert das mit dem Versöhnen? Die nächste Folie bitte. Also dieser Schritt, lass dich versöhnen, ist hier angedeutet als ein eigener Prozess und den stelle ich jetzt auf der Seite kurz dar. Wie funktioniert das, sich versöhnen lassen? Ist übrigens, es steht tatsächlich im Griechischen im Passiv. Man kann sich nicht versöhnen, sondern man kann sich nur versöhnen lassen. Sprich, ob einem die Schuld vergeben wird, da entscheiden wir nicht darüber, sondern derjenige, der uns die Schuld erlässt und damit Versöhnung oder Versöhnung ermöglicht. Der erste Schritt, um unsere Schuld loszuwerden, wir gehen zu unserem Gläubiger, demjenigen, bei dem wir eine Schuld haben, und bekennen unsere Verfehlung. Wir tun das Gott gegenüber und wir tun das den Menschen gegenüber, an denen wir schuldig geworden sind. Dabei ist etwas ganz entscheidend, dass wenn ich diesen Schritt tue, dass dieses Bekenntnis auf echter Reue basiert, auf echter Erkenntnis meiner Täterschaft und dass ich mein Verhalten in keiner Weise rechtfertige. Es gibt eine andere Art des um Verzeihung bittens. Ich nenne es die Sprungbrettmethode. Ich kenne die so gut, weil ich sie zu oft selbst ausprobiert habe, bis mir klar wurde, das funktioniert definitiv nicht. Die Sprungbrettmethode funktioniert so: Du ziehst einfach mal den Schwanz ein, setzt Hundeaugen auf und gehst zum anderen und sagst, es tut mir leid. Bis er dir ein Stück weit entgegenkommt und dann sagst du ihm, aber weißt du, der eigentliche Grund, warum ich mich so geärgert habe, das ist deine Schlamperei. Okay, habe ich jetzt wirklich um Vergebung gebeten? Eigentlich habe ich probiert, meine Schuld der anderen Person überzustülpen und sagen, weißt du, eigentlich, der eigentliche Grund und die eigentliche Schuld für unser Problem trägst du. Und wisst ihr was? So funktionieren die meisten Ehen. Die schlecht funktionieren. So funktionieren viele Geschwisterbeziehungen. So funktionieren auch Beziehungen in der Gemeinde, die nicht wirklich funktionieren. Dass wir vielleicht, weil wir ja frommerweise unsere Schuld eingestehen sollten, unser Eingeständnis als Sprungbrett benutzen, um dem anderen zu sagen, dass er das eigentliche Problem ist. Und dann kann ich euch jetzt schon sagen, da könnt ihr gerade nach Hause gehen. Dieser Konflikt eskaliert nur in einer neuen Stufe. Das heißt, wenn ich zu meinem Nächsten gehe, um ihn um Vergebung zu bitten, dann muss vorher für mich klar sein, ja, ich übernehme die Verantwortung für meine Täterschaft und ich überlasse die Verantwortung des anderen, für welche Vorbedingungen auch immer er geschaffen hat, ganz bei ihm und auch ganz bei Gott. Ich rechtfertige mich nicht, sondern ich stelle mich unter meine Schuld. Und dann kommt das Dritte. Ich bitte um Vergebung. Das kann ich nur, wenn ich überzeugt bin, dass ich sie wirklich brauche. Wir können das alles anwenden auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen und genauso auf unsere Beziehung zu Gott. Und ganz oft betrifft es beide. Und dann liegt doch bei unserem Gegenüber der Ball, wenn es um Versöhnung geht. Dann liegt es an ihm oder an ihr, eine Entscheidung zu treffen. Jetzt ist das Opfer gefragt. Gust wird nächsten Sonntag darüber reden, ob er vergibt oder sie vergibt oder nicht. Und jetzt ist das Interessante. Egal, was auch passiert, vor Gott gesehen steckst du nicht in der Sackgasse. Es mag sein, dass der andere sagt, ja, ich vergebe dir von Herzen. Dann ist die Grundlage für eine Versöhnung gelegt. Dann kann Beziehung wieder aufgebaut werden. Und der Pfeil geht rüber, du erlebst Gott als sein Retter, du wirst Vergebung erleben und du kannst Gott gemeinsam mit dem anderen anbeten. Es könnte aber auch sein, dass der andere sagt, nein, ich kann dir noch nicht vergeben. Oder es kann sogar sein, dass jemand sagt, nein, dir, Sack, werde ich nie vergeben. Was machen wir dann? Dann können wir es nur bei Gott lassen und hingehen und aus der Vergebung leben, die wir von Jesus empfangen. Das müssen wir unbedingt verstehen. Wenn jemand dir nicht vergibt, obwohl du deine Sünde bekannt hast, obwohl du deine Schuld vor Gott gebracht hast, kann der andere dich nicht ins Gefängnis sperren, sondern du wirst in die Freiheit der Vergebung Gottes eingehen. Der Ball liegt beim anderen. Könnt ihr das nachvollziehen? Soweit. Also gehen wir zum letzten Gedanken. Jesus geht nämlich noch weiter in seinem Text. Wenn du jemandem etwas schuldig bist, dann setz alles daran, noch auf dem Weg zum Gericht mit deinem Gegner, dich mit deinem Gegner zu einigen. Sonst wird er dich dem Richter übergeben und dieser wird dich verurteilen und vom Gerichtsdiener ins Gefängnis stecken lassen. Ich versichere dir, von dort wirst du nicht eher wieder herauskommen, bis du auch den letzten Rest deiner Schuld bezahlt hast. Ich habe euch da den Idealfall aufgezeigt. Der andere vergibt und setzt mich frei. Der Täter geht hin, sieht seine Schuld ein und bittet um Vergebung. Nicht immer werden wir sofort die Vergebung von Menschen erfahren und nicht immer wird daraus sofort auch eine Versöhnung im Sinne einer sofort wiederhergestellten Beziehung. Manchmal braucht zerbrochenes Vertrauen viel Zeit, um zu heilen. Aber es gibt einen zweiten, total anderen Weg, wo Jesus uns sagt, bitte geh diesen Weg nicht. Das sehen wir auf der nächsten Folie. Das ist der Weg, dass in dem Moment, wo Gott uns Schuld offenbart, wo Gott sagt, du bist ein Täter, wie er das zum David gesagt hat, du bist der Mann. Wenn wir in diesem Moment entscheiden, nein, darauf gehe ich nicht ein. Zum Täter lasse ich mich nicht machen. Ich bin doch hier nicht der Schuldige. Die anderen um mich herum sind doch die Schuldigen. Wenn wir hingehen, aus dem Nein folgt das Nächste, wir werden weitermachen, als ob nichts wäre. Und wohlgemerkt, Jesus spricht hier zu frommen Menschen. Dieses Wort, dass er die Zuhörer mit Bruder anspricht, also wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, das kann man im Grundtext nachvollziehen. Mit diesem Bruder ist ein Mitgenosse der religiösen Gemeinschaft gemeint. Das heißt nicht, dass es gegenüber den anderen nicht gilt, aber das heißt, dass Jesus vor sich eigentlich eine Gemeinde hat. Es war damals die jüdische Gemeinde, die dazu bestimmt war, als Licht Gottes zu leben, die dazu bestimmt waren, Gott anzubeten. Und jetzt sagt Jesus, wenn du als Teil dieser Gemeinde auf das Reden Gottes so antwortest, dass du sagst, nein, Gott, diese Täterschaft, dass ich mir nicht in die Schuhe schieben und hingehst und weitermachst, als ob nichts wäre, dann wird der Gottesdienst zu einem religiösen Ritual. Der läuft dann noch weiter. Der lief ja unglaublich gut zur Zeit von Jesus. Da wurden Hunderte von Tieren geschlachtet, aber es hat Gott nicht berührt. Es gibt im Alten Testament sehr krasse Stellen, wo Gott zum Volk Israel sagt, das Geplärr eurer Lippen ist mir ein Gräuel. Also Lobpreislieder an und für sich zu singen, das macht Gott noch keine Freude. Wir können die besten Stimmen haben, wir können die schönsten Instrumente haben und die besten Musiker, wenn unser Herz nicht gereinigt ist durch die Vergebung bei Gott, dann hat Gott an unserer Anbetung kein Interesse. Und das zeigt Jesus hier mit diesem zweiten Weg auf, bei dem er uns empfiehlt, bitte geh diesen Weg nicht. Denn er sagt, dein Prozessgegner wird womöglich Gott anrufen. Er wird, weil du das Unrecht nicht einsiehst, zur nächsten Instanz gehen und zu Gott kommen und sagen, Gott, mir ist Unrecht geschehen. Und dann ist da ein gerechter Gott, der sich durch nichts bestechen lässt, auch nicht durch irgendeinen Gottesdienst, auch nicht durch unsere schönste Begabung, sondern ein Gott, der gerecht sein wird. Und dieser Gott wird dann plötzlich zu unserem Richter. Das will er nicht sein, er möchte unser Retter sein. Aber wenn wir diesen Weg der Rettung ausschlagen, wird Gott zu unserem Richter und Erzieher. Und dann sagt Jesus, und dann werden wir die Früchte und Konsequenzen unserer Sünde, unserer Schuld am eigenen Leib erfahren. Du kannst dich dann nicht mehr freuen an Gott, vielleicht auch nicht mehr an deinem Leben. Dein Leben wird so kein Zeugnis zur Ehre Gottes sein. Versteht ihr, das ist etwas ganz Ernstes. Das ist vollkommen real und ich habe als Kind so etwas in meinem Elternhaus erlebt, was einfach meinen Glauben sehr nachhaltig geprägt hat. Mein Vater hat mir die Geschichte oft erzählt, aber ich habe sie auch live miterlebt, an ihm, an seinem eigenen Leib. Mein Vater war in der Gemeindeleitung einer Gemeinde mit ungefähr 100 Leuten. Und er hat sich dort durch, weiß nicht was für eine Geschichte, mit einem anderen Mann zerstritten. Und sie sind sich einfach nur noch aus dem Weg gegangen. Da war ganz viel Zorn im Herzen, aber vielleicht gar nicht viel böse Worte, aber es war im Herzen da. Da waren Gedanken von Mord im Herzen. Der muss mir nicht mehr unter die Augen kommen. Das alles war aber verdrängt, es war gar nicht bewusst. Und eines Tages ging mein Vater zum Arzt und der Arzt diagnostizierte bei ihm eine unheilbare Lungenkrankheit. Und zwar eine Krankheit, in der die Lungenbläschen vernarben und du bekommst immer weniger Luft. Und irgendwann wirst du an dem sterben, wenn es nicht zu einer Heilung kommt. Es gibt Medikamente wie Cortison und weiß ich was alles, die dieses versuchen aufzuhalten. Mein Vater ist auseinandergegangen wie ein Kuchen unter diesem Cortison. Er war ständig weg für 3 Monate in einem Lungensanatorium zur Kur. Insgesamt 9 Monate meiner Kindheit. Und dann an einem Sonntagmorgen, er kommt wieder zurück aus der Kur, hat ein Pastor die Predigt und er predigt über das Thema der Täterschaft. Und wie es unser Leben korrumpiert und zerstört, wenn wir uns nicht unserer eigenen Sünde stellen und uns mit unseren Nächsten versöhnen. Und in diesem Gottesdienst hat der Heilige Geist ihm offenbart, geh zu Georg, jetzt, sofort, nach diesem Gottesdienst und versöhne dich mit ihm. Und dann ist Folgendes passiert. Nach diesem Gottesdienst stehen 2 Männer in dieser Gemeinde auf und gehen schnurstracks aufeinander zu. Und der eine sagt zum anderen, Gott hat zu mir gesagt, wir müssen uns versöhnen. Sie hatten über den Konflikt nicht gesprochen. Der war einfach so latent, lodernd, aber sie gingen sich immer aus dem Weg. Und sie haben abgemacht, sie haben sich getroffen, sie haben ihre gegenseitige Sünden ausgesprochen, wo sie sich aneinander verfehlt haben und haben einander vergeben. Einige Wochen später muss mein Vater zu einer Routineuntersuchung. Der Arzt macht wieder Bilder von der Lunge und sagt, Sie, Herr Rath, Sie müssen noch mal ins Wartezimmer, warten Sie, ich muss ein Telefon machen. Sie kommt zurück, kann sagen, Sie, ich muss noch mal eine Aufnahme machen, irgendetwas stimmt nicht. Am Ende hat sich herausgestellt, nach allen Untersuchungen, die er gemacht hat, von dieser Krankheit war nichts mehr zu sehen. Mein Vater wird nächste Woche 75 Jahre alt. Das ist mir als Kind eingefahren. Es ist genau das, was Jesus hier beschreibt. Er sagt, wenn wir das, was Gott uns offenbart hat, wohlgemerkt, ich bin nicht der, der heute Morgen über dein Leben entscheidet oder dir deine Sünde sagt, aber das, was der Heilige Geist dir heute Morgen sagt, stell dich vor eine ganz radikale Entscheidung. Stell ich mich meiner Täterschaft. Und das Evangelium ist, es gibt einen Weg, als Täter Vergebung zu finden. Du musst die Folgen und Konsequenzen deiner Schuld nicht tragen. Das wäre freiwillig. Wenn du diesen Weg wählst, wäre es freiwillig. Ja, ich möchte unbedingt die Konsequenzen der Sünde an meinem Leib erfahren. Ich empfehle es dir nicht. Gott lädt uns ein. Sag ja. Sag ja, dass du und ich sage dieses Ja über meinem Leben, es nötig haben, ganz konkret zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten, ganz konkret zu unseren Nächsten zu gehen und sie um Vergebung zu bitten. Ich habe hier ein Buch von Arnold Retzer, ein deutscher Psychotherapeut mit Spezialgebiet Ehe. Und ich kann in diesem Buch an keiner Stelle erkennen, dass er Christ wäre. Aber er hat unter anderem eins der besten Kapitel über Vergebung geschrieben, das ich je gelesen habe. Und er schreibt in diesem Buch, dass Vergeben eine vernünftige Verfahrensweise wäre, um Ehen erfolgreich werden zu lassen. Wisst ihr, wir reden hier nicht von irgendeiner Theorie vom grünen Schreibtisch, sondern von geistlicher Realität. Ich bin überzeugt, wenn nach diesem Gottesdienst Ehepartner von ganzem Herzen aufeinander zugehen und zu ihrer Täterschaft stehen, dann kann Versöhnung wachsen. Dann kann Vergebung geschehen. Von Gott her sind die Türen offen. Jesus hat an diesem Kreuz alles getan. Es gibt keine Schuld, die er nicht vergeben könnte. Und was ich jetzt auch noch sagen möchte, wenn du diesen roten Weg eingeschlagen hast, das ist nicht das Ende. Ich möchte noch eine nächste Folie einblenden. Es gibt einen Weg zurück zum Ausgangspunkt. Zu dieser Entscheidung sage ich ja, zu dem, was Gott über mich offenbart. Und du musst im Fall diesen Weg nicht bis zu unterst durchgehen. Ich habe noch eine Folie mitgebracht. Wenn du heute Morgen merkst, ich habe da erst den ersten Schritt gemacht, ich habe jetzt ein paar Wochen weitergemacht, als wäre nichts, dann bitte ich dich, das hat vielleicht noch keine Konsequenzen gehabt bis jetzt, dann bitte ich dich, kehr jetzt sofort um, geh zurück zu diesem Punkt A und sag Gott, ich möchte dazu stehen, dass auch ich ein Täter bin. Und dort, wo du mir meine Schuld aufgezeigt hast, dort will ich zu 100% zu meiner Schuld stehen. Die letzte Folie ist ein Vers aus dem Hebräerbrief. Dort ringt der Schreiber des Hebräerbriefs. Er benutzt diesen Vers mehrmals durch den Brief hindurch. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Und er ringt um die Leser. Und er sagt, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt euer Herz nicht. Sag heute ja, wenn Gott dich deiner Täterschaft überführt, du wirst die genialste Erfahrung machen, die man nur machen kann, nämlich, dass Gott dir das zuspricht, was Jesus Christus uns am Kreuz erworben hat. Vollkommene Vergebung, vollkommene Reinigung von allem, was auch immer deine Beziehungen belastet. Und wenn du das tust, dann wird nicht das Gefängnis auf dich warten, sondern die Weite, die Freiheit,